21 Jahre FEG Rheinbach. Ein Grund zu feiern. Nicht so aufwendig wie letztes Jahr, unser 20-jähriges Jubiläum. Aber trotzdem wollen wir daran denken und es würdigen. Und es freut mich, dass der Chor singt. Es freut mich, dass ihr alle da seid, um es ein wenig zu feiern. Und ich möchte den Anlass nutzen, um über eine Frage zu sprechen. Die Frage lautet: Was habe ich davon? Und diese Frage möchte ich über die Predigt, über den Gottesdienst stellen. Was habe ich davon? Und ich muss vorab schon mal sagen, es wird wahrscheinlich keine so besucherfreundliche Predigt sein. Weil ich ganz gezielt auch zu diesem Anlass des Gemeindegeburtstags zur Gemeinde sprechen wollte. Aber natürlich freue ich mich, wenn Besucher und Gäste etwas mitnehmen. Und vielleicht habe ich so eine gewisse Spannung dadurch erzeugt. Das ist mein Wunsch. Was habe ich davon? Was habe ich davon zu glauben? Was habe ich davon, in der Gemeinde, in der Kirche zu sein? Was bringt mir das? Und die Mitarbeiter fragen sich vielleicht: Was habe ich davon, mich zu engagieren in der Gemeinde? Solange es mir Freude macht, solange es mich erfüllt, kein Thema. Was ist aber, wenn mal Kritik kommt? Was ist, wenn es mal stressig wird, wenn es zu Reibungen, wenn es zu Konflikten kommt? Was habe ich dann davon, dass ich mich so einbringe? Die Frage: Warum soll ich mir das weiter antun? Auch diese Frage kenne ich gut. Und manch einer sagt vielleicht auch: Ich engagiere mich nicht, ganz bewusst nicht, weil ich nichts davon habe. Vielleicht sind da Enttäuschungen im Raum, vielleicht wurde jemand verletzt. Vielleicht sieht jemand keinen Nutzen darin, sich zu engagieren, keinen Gewinn. Und an dieser Stelle übrigens, wir sollten vielleicht überlegen, den Putzdienst abzuschaffen. Dann gibt es vielleicht auch diejenigen, die sagen: Ich würde mich gerne engagieren, ich weiß aber noch nicht genau wo. Und auch für diese Menschen ist diese Frage relevant: Was habe ich davon, mich einzubringen? Weil sie sich davon etwas erhoffen. Und diese Frage: Was habe ich davon, ist eine sehr moderne Frage. Es ist eine Frage, die uns umgibt, Tag ein, Tag aus. In unserer Welt gilt das Leistungsprinzip. Und das Wort Leistung impliziert, dass ich für meine Dienste, die ich anbiete, eine gewisse Gegenleistung bekomme. Ja, meine Leistungen, das, wofür ich mich einsetze, wofür ich schwitze, das soll mir auch etwas bringen. Es soll mich weiterbringen. Und so hören wir oft von den Eltern: Bemühe dich in der Schule, mach Abitur, dann kannst du studieren. Und nach dem Studium suchst du dir einen ordentlichen Job, wo du gut Geld verdienst. Und dann hören wir vom Arbeitgeber: Arbeite hart, bringe dich ein, sei initiativ, dann wirst du bei uns Karriere machen. Überall werden wir getrimmt auf diese Frage: Was habe ich eigentlich davon? Es gilt das Nützlichkeitsprinzip. Wenn es mir nützt, wenn es mich weiterbringt, wenn es ein Gewinn für mich ist, dann bin ich gerne bereit, mich einzusetzen. Ansonsten eher nicht, das wäre vertane Zeit. Und ob wir wollen oder nicht, wir sind auch als Gemeinde Kinder unserer Zeit und dieses Denken finden wir auch in Gemeinden. Völlig normal, weil wir alle so geprägt sind. Und trotzdem, das macht es oft nicht unbedingt leichter, gerade bei dem Thema Mitarbeit. Und deshalb meine Frage an dich, die Frage über der Predigt: Was habe ich davon? Wie beantwortest du die Frage für dich persönlich? Und nun könnte man jetzt alle Lebensbereiche durchgehen und diese Frage beantworten. Heute geht es einmal um die Gemeinde. Was habe ich von der Gemeinde, vom Glauben, möglicherweise von meiner Mitarbeit? Und ich möchte dieser Frage einmal mit dir zusammen nachgehen. Und dazu reisen wir einmal in die Vergangenheit, ins Jahr 30 nach Christus. Wir befinden uns in Galiläa und es ist die Zeit, in der ein gewisser Johannes der Täufer für Aufsehen sorgt. Und ich sage euch, Johannes ist eine ziemlich skurrile Erscheinung. Wir würden heute wahrscheinlich sagen, es war ein Hippie. Lange zerzauste Haare, ein Rauschebart in alle Richtungen und seine Klamotten eindeutig Hippie-Style. Aber es ist nicht nur seine Erscheinung. Am meisten beeindruckt, was er sagt und tut. Er steht nämlich da am Jordan, am Fluss, den ganzen Tag und er predigt. Pausenlos redet er. Und zwischendurch macht er mal eine Pause, steigt ins Wasser, um Menschen zu baden, um Menschen zu taufen. Und stellen wir uns das einmal vor, ganz bildlich, ein Hippie in Bonn steht im Wasser am Rheinufer. Mit einem Megafon erzählt er irgendetwas von einem Reich Gottes, das nahe herbeigekommen ist. Und dann fordert er die Jogger und Spaziergänger auf, sich von ihm taufen zu lassen. Glaubt mir, es dauert nicht lange, bis die Männer in weißen Kitteln zur Stelle da sein werden. Es ist eine völlig absurde Erscheinung, Vorstellung, was dort damals am Jordan passiert. Es war nicht anders wie heute. Was Johannes da macht, ist auf den ersten Blick total seltsam. Und natürlich, ja, das Volk Israel, die Juden, die kannten sich mit Propheten aus. Und sie wussten, ja, Propheten sind merkwürdige Typen. Paradiesvögel. Das gehört irgendwie so zum Berufsbild dazu. Aber was Johannes da macht, die Menschen zu taufen, das ist neu. Das hat es so noch nicht gegeben und trotzdem, oder vielleicht könnte man sagen, gerade deswegen pilgern die Menschen aus dem ganzen Land zum Jordan, zu Johannes. Und wir fragen uns vielleicht, warum? Warum? Was macht Johannes so besonders, dass die Menschen von überall zu ihm pilgern? Stellen wir uns nochmal den Hippie am Rhein vor. Das ist so skurril, er wäre auf YouTube ein Hit. Videos von ihm würden sich rasend schnell verbreiten. Millionen Menschen lachen sich kaputt. Vielleicht würde er gar nicht auffallen. Wir sind hier im Rheinland, wir hatten gerade erst Karneval. Das passt ins Bild. Warum spricht der Täufer Johannes die Menschen so an? Was ist es, was sie so anzieht? Es ist seine Botschaft. Es ist eine Botschaft, die er verkündet und sie trifft mitten hinein in die jüdische Seele. Da ist eine Sehnsucht im Volk, die allgegenwärtig ist. Wohin man auch kommt im gesamten Land, diese Sehnsucht ist überall spürbar, sie ist förmlich greifbar. In jedem Gebet, das gebetet wird, wird diese Sehnsucht sichtbar. Es ist die Sehnsucht nach Gott. Gott selbst hat durch die Propheten vor langer, langer Zeit angekündigt, eines Tages sein Friedensreich aufzurichten. Sein Königreich. Und seither wartet sein Volk darauf, dass es geschieht. Jahrhunderte, ja möglicherweise Jahrtausende lang. Sie beten und hoffen, dass Jahwe endlich kommt. Dass er kommt, um sie von dem Unheil zu befreien. Dass er kommt, um alle Wunden und Verletzungen zu heilen. Dass er kommt, um Frieden und Gerechtigkeit zu bringen. Und sie sehnen sich nach ihrem Gott, nach dem König, dass er kommt, um als ihr König zu regieren. Aber diese Hoffnung ist nicht nur auf das Volk Israel beschränkt. Nein, sie denken nicht nur egoistisch, nicht nur für sich selbst. Diese Hoffnung, sie schließt alle Völker dieser Erde ein. Und so heißt es, jedes Knie wird sich vor Gott beugen und ihn anbeten. Wenn Gott als König regiert, hören Krieg und Feindschaft endgültig auf. Wenn Gott als König regiert, wird es Leid und Schmerzen nicht mehr geben. Waffen, Gerichtshöfe, Krankenhäuser, all das wird nicht mehr gebraucht, weil Gott alles mit sich versöhnen wird, aus Feinden werden Freunde. Unter den Völkern herrscht Frieden. Lamm und Löwe liegen beieinander. Sein Heil wird die gesamte Schöpfung durchdringen. Siehe, ich mache alles neu. Ihr Lieben, das ist die jüdische Sehnsucht. Das ist die Sehnsucht, auf die sie so lange warten, dass der König kommt, um sein Königreich aufzurichten. Und diese Hoffnung muss man vor Augen haben, um zu verstehen, warum Johannes der Täufer so erfolgreich ist, warum seine Botschaft so einschlägt. Er berührt die tiefste Sehnsucht des Volkes, dass Gott kommt, dass Gott sein Reich aufrichtet und als ihr König regiert. Und Johannes ist berufen, diese Botschaft zu verkünden. Und so ruft er allen Menschen zu: Tut Buße, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und man kann sich vorstellen, diese Nachricht ist ein Paukenschlag. In Windeseile breitet sich diese Botschaft im ganzen Land aus. Es gibt kein Halten mehr bei den Menschen. Und von überall strömen sie zum Jordan, weil sie mehr von diesem Reich Gottes hören möchten, über das Johannes spricht. Und ganz viele Menschen, so wird es uns berichtet, lassen sich taufen, weil auch sie zu diesem Reich dazugehören möchten. Darauf haben sie jahrhundertelang gewartet. Das ist ihre tiefste Sehnsucht, dass dieses Reich nun endlich bald beginnt. Und es ist ein sehr berührendes Thema. Warum? Weil viele Generationen in der Zwischenzeit verstorben sind und es nicht miterleben können. Und trotzdem ist diese Hoffnung da und sie hat nie aufgehört und sie ist nur noch größer und stärker geworden. Und vor allem dann, als das Volk Israel Leid und Schmerzen erlebte. Irgendwann kommt Gott, um sein Reich aufzurichten. Ist es wirklich wahr? Geht es jetzt los? Ja, sagt Johannes der Täufer. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ich bin berufen, um es euch zu sagen. Aber ich möchte sagen, ich bin nur der Vorbote. Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Und ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Johannes kündigt das Reich an. Und während Johannes da im Jordan tauft, betritt ein anderer Mann die öffentliche Bühne. 30 Jahre, ein Zimmermann. Und auch er geht zu Johannes und lässt sich von ihm im Jordan taufen. Und als Johannes diesen Mann sieht, erkennt er sofort, das ist er, der nach mir kommen soll. Das ist der Messias, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnehmen wird. Mit ihm beginnt das Reich Gottes. Und so beginnt auch Jesus von Ort zu ziehen, über das Reich Gottes zu predigen. Und wo immer er auftaucht, wird dieses Reich ein Stück weit sichtbar. Warum? Es hat mit seiner Vollmacht zu tun. Er predigt mit einer Autorität, das haben die Menschen im ganzen Land noch nicht erlebt. Er heilt Kranke und zwar massenhaft. Und manche Kommentatoren sagen, es muss eine Zeit gewesen sein, wo Bestatter eine Weile lang nichts zu tun hatten, weil so viele Kranke in der Gegend geheilt wurden. Weil Tote aufgestanden sind, Blinde konnten sehen, Lahme gehen, Taube hören. Das Reich Gottes ist nicht nur nahe herbeigekommen. An ganz vielen Stellen heißt es, mit Christus ist es angebrochen. Mit seinem Leben bei uns, mit seinem Sterben am Kreuz und mit seiner Auferstehung. Ihr Lieben, warum erzähle ich das alles? Was hat das Reich Gottes mit unserer Frage zu tun? Was habe ich davon? Was hat das Reich Gottes mit unserem Gemeindegeburtstag zu tun? Die Antwort lautet alles. das Reich Gottes, wie Christus es verkündet hat, wie er es uns gebracht hat, ist der Ursprung, das ist der Grund der Gemeinde. Und unsere Gemeinde, die FEG Rheinbach hier vor Ort, aber die weltweite Gemeinde dazu, existiert nur, weil Christus oder mit Christus das Reich Gottes angebrochen ist, sein Königreich. Ohne sein Reich gäbe es seine Gemeinde nicht. Das hängt ganz eng miteinander zusammen. Und mit Gemeinde meine ich nicht unser tolles Gebäude. Mit Gemeinde ist nicht unsere Gemeindestruktur gemeint, nein, mit Gemeinde, bei Gemeinde geht es um Menschen aus allen Völkern, aus allen Nationen dieser Welt. Und ich möchte folgende Definition von Gemeinde geben. Die Gemeinde ist die weltweite Schar aller Gläubigen, und zwar aus allen Zeiten, vereint in einem Königreich unter der Herrschaft eines Königs. Und das ist Jesus Christus. Die weltweite Schar aller Gläubigen aus allen Zeiten vereint in einem Königreich unter der Herrschaft eines Königs, Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wenn wir heute unseren Gemeindegeburtstag feiern, dann feiern wir in erster Linie unseren König, nämlich Gott selbst. Und wir feiern sein Königreich, das mitten unter uns ist, weil es mit Christus angebrochen ist. Denn Gemeinde ist, wo Gott als König herrscht und wo sein Königreich drin ist. Und ich finde diesen Gedanken so faszinierend und so wichtig und wünsche uns, dass es ganz tief in unsere Seele rutscht. Gemeinde ist, wo Gott als König herrscht und wo sein Königreich drin ist. Aber bitte nicht falsch verstehen, die Gemeinde ist nicht gleichzusetzen mit Gottes Königreich. Die Gemeinde ist ein Teil seines Reiches. Gottes Königreich ist viel, viel mehr, ist viel größer, ist viel herrlicher, ist viel umfassender. Und ich möchte es mit einem Bild beschreiben, was es, glaube ich, diesen Gedanken toll auf den Punkt bringt. Das Königreich Gottes ist Gottes Thronsaal. Stellen wir uns einen Thronsaal vor. Der Ort, wo der König thront, auf seinem Thron, wo seine Diener um ihn herum sind. Und wir kennen vielleicht die Szene aus Offenbarung, die 24 Ältesten, die Tag und Nacht singen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Diese Szene habe ich vor Augen, wenn ich an Gottes Thronsaal denke. Die Gemeinde ist das Schaufenster in Gottes Thronsaal. Die Gemeinde ist das Schaufenster in Gottes Thronsaal. Denn genau das ist das Anliegen der Gemeinde. In ihr wird Gottes Königreich sichtbar. Durch sie scheint Gottes Herrlichkeit aus dem Jenseits in unsere Welt hinein. Und wie durch ein Schaufenster offenbart die Gemeinde ein Stück von Gottes Friedensreich. Und wenn die Gemeinde aus Menschen besteht, dann sind es die Gläubigen selbst, die diese Schaufenster sind in Gottes Thronsaal hinein. Du und ich. Ist dir bewusst, dass du Gottes Reich in dir trägst? Und wo immer du dich gerade auch befindest, an dir wird Gottes Reich sichtbar. Sei es in deiner Familie, sei es bei der Arbeit, in der Schule, an der Uni, im Verein, in der Nachbarschaft, auch hier bei uns. Ihr Lieben, wer mit Gott lebt, wer sich auf Gott einlässt, ist berufen, ein Schaufenster zu sein. Ein Schaufenster hinein in Gottes Thronsaal. Von Gott selbst in diese Welt gesandt, durch den Heiligen Geist. Und es gibt ein anderes Bild, was auch das schön ausdrückt. Jedes Land hat Botschaften auf der ganzen Welt, ständige Vertretungen. Wir sind Botschafter für Gott auf dieser Welt, So wird es auch in der Bibel gesagt, ihr seid Gesandte Christi, Vertreter Gottes, ständige Vertretungen Gottes hier in dieser Welt. Und mich berührt dieser Gedanke, dass Gott mich damit adelt, ein Schaufenster zu sein in sein Königreich hinein. Und so komme ich zur ersten Antwort auf die Frage, was habe ich eigentlich davon? Und diese Antwort lautet, alles. Ihr Lieben, mehr geht nicht. Von Christus gerettet, in sein Königreich aufgenommen, von Gott zum Sohn, zum Tochter gemacht und vom Heiligen Geist geadelt, ein Schaufenster Gottes zu sein. Höher kann unsere Glaubenskarriere nicht gehen. Mehr geht nicht. Wir haben alles erreicht, was man erreichen kann. Mit einer Ausnahme, dass das Reich Gottes noch nicht endgültig erfüllt ist. Aber es ist angebrochen und es ist jetzt schon mitten unter uns. Wir sind Königstöchter und Söhne. Wir leben bereits da, wonach sich die Menschen damals so sehr gesehnt haben, in Gottes Friedensreich, das irgendwann vollendet sein wird. Und deshalb nochmal die Frage, was also habe ich davon, zu glauben, mich auf Christus einzulassen, ein Teil der Gemeinde zu sein, alles, den Hauptgewinn. Und wenn wir heute unseren Gemeindegeburtstag feiern, dann möchte ich uns genau daran erinnern, Christus hat alles für uns erledigt. Seine letzten Worte am Kreuz waren, es ist vollbracht. Unsere Namen stehen im Bürgerverzeichnis seines Reiches. Es ist alles vollbracht. Was haben wir davon alles? Mehr geht nicht. Es ist so wichtig, mir persönlich wichtig, dass wir diesen Gedanken mitnehmen, dass er ganz tief in unser Herz rutscht. Weil ich weiß, dass wir manchmal mit unserem Glauben hadern, weil wir Fragen haben, weil wir Krisen erleben. Und dieser Gedanke finde ich so tröstlich. In Christus haben wir alles erreicht. Mehr geht nicht. Aber wie heißt es so schön, Adel verpflichtet? Ein Königskind zu sein, bedeutet auch Verantwortung zu tragen. Und so komme ich zu einem zweiten Gedanken. Und dabei möchte ich gerne zur Bergpredigt gehen. Gehen wir nochmal zurück zu Jesus. Mit seinem öffentlichen Wirken löst Jesus eine Massenbewegung aus, so wie Johannes auch, aber noch viel krasser. Von überall kommen die Menschen herbei. Sie strömen zu Jesus, weil sie gehört haben, was er tut. Weil sie selbst erleben wollen, was Jesus sagt und tut. Und weil sie einen Wunsch haben, sie wollen ein Teil dessen sein, was er verkündet, nämlich ein Teil des Friedensreichs. Und sie fragen ihn, so stelle ich mir das vor, sie fragen ihn, Meister, was heißt es konkret, in deinem Reich zu leben? Was bedeutet es ganz konkret für mein Leben? Und so geht Jesus auf einen Berg und hält dort seine berühmte Bergpredigt. Und in der Bergpredigt geht es vor allem darum, was es bedeutet, ganz konkret, ganz praktisch, in Gottes Reich zu leben. Und glücklicherweise hat der Evangelist Matthäus uns diese Predigt aufgeschrieben, dass wir sie heute noch nachlesen können. Und ich möchte einen Abschnitt daraus vorlesen. Und ihr werdet euch wundern, warum ich das vorlese, dazu später mehr. Kapitel 6 aus dem Matthäus-Evangelium, die Verse 1 bis 6 und 16 bis 18. Da sagt Jesus, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben, dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar, wasche dir das Gesicht, wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Jesus spricht hier in diesem Abschnitt drei Themen an. Zum einen Almosen geben oder ganz modern spenden. Zum anderen beten und fasten. Und diese Auswahl, diese drei Themen sind nicht zufällig. Es sind die drei grundlegendsten Frömmigkeitspflichten im alltäglichen Glauben eines Juden damals. Die drei grundlegendsten Frömmigkeitspflichten, könnte man sagen. Und für Jesus gehören sie auch ganz wesentlich zum Leben im Reich Gottes dazu. Er bestätigt es. Und er sagt, liebe Leute, ja, ihr sollt spenden, ja, ihr sollt beten, ihr sollt fasten. Darin liegt ein großer Segen. Und trotzdem übt er hier scharfe Kritik. Er wird total deutlich. Warum? Wieder hat es mit dieser Frage zu tun, was habe ich eigentlich davon? Was habe ich davon zu spenden? Was habe ich davon zu beten? Was habe ich davon zu fasten? Und Jesus beobachtet, wie manche um ihn herum diese Frage zutiefst egoistisch beantworten. Und zwar, indem sie die Frömmigkeit für ihre eigenen Zwecke missbrauchen. Sie tun nach außen so, als würden sie Gott von tiefstem Herzen dienen. Und dabei geht es ihnen nur darum, und ich sage es modern, so viele Likes wie möglich abzustauben. Ihr kennt die Likes bei Facebook und sonst wo. Hier sind Menschen, die tun so, als würden sie Gott dienen, aber im Grunde genommen geht es ihnen darum, so viele Likes wie möglich für sich einzukassieren. Sie prahlen mit ihrem ach so frommen Leben, um vor den Menschen zu glänzen, um Ehre und Anerkennung zu bekommen. Und gerade mit diesen drei Pflichten, mit dem Spenden, mit dem Fasten, mit dem Gebet, geht es wunderbar. Ja, bevor der Geldschein in der Spendenbox landet, noch einmal kurz in die Höhe heben, damit alle wissen, wie viel ich spende. Oder einfach mal an die Straßenecke stellen und aufsehenerregend beten. Und mit Fasten klappt es noch viel besser. Das geht mit der Mitleidstour. Seht her, liebe Leute, wie groß meine Opfer für Gott sind. Und man könnte das jetzt noch auf alle Bereiche meines Glaubens, auf alle Bereiche meines Lebens. Aber nehmen wir nur dieses eine Beispiel, meine Gemeinde. Mein Dienst, mein Mitleben, mein Mitwirken in der Gemeinde. Alles, womit ich Gott dienen kann, kann ich auch für den Ich-Dienst missbrauchen. Alles, womit ich Gott die Ehre geben kann, kann ich auch missbrauchen, um selbst Ehre zu bekommen. Und nach außen hin, das ist das Perfide, nach außen hin sieht alles identisch aus. Nach außen hin merkt man es oft gar nicht. Aber auf die Herzenshaltung, auf das Motiv kommt es hier an. Und das kritisiert Jesus hier, dass Menschen so tun, als würden sie Gott die Ehre geben. Dabei geht es ihnen nur um ihre eigene Ehre. Liebe Gemeinde, das ist die Botschaft von Jesus hier in der Bergpredigt. Der Ich-Dienst hat in Gottes Reich keine Zukunft. Scheinheiligkeit fliegt sofort auf. Warum? Weil Gott sich nicht täuschen lässt. Er sieht in unser Herz, er kennt unsere Motive. Und wer nur danach fragt, was habe ich eigentlich davon, der hat das Prinzip vom Reich Gottes nicht verstanden. Es geht nicht um meine Leistungen, mit dem Ziel zu glänzen, Applaus zu bekommen, bewundert zu werden. Oder man könnte es noch drastischer auf den Punkt bringen. Letztlich geht es überhaupt nicht um mich. Es geht um Gott und sein Königreich. Es geht um Gottes Ehre und das Wohl seines Reiches. Und ja, natürlich, es geht um meine Beziehung zu Gott, zum Vater, der ins Verborgene sieht und mich durch und durch kennt. Ihr Lieben, darum geht es beim Dienst, um meine Beziehung zu Gott und nicht darum, um vor Menschen zu glänzen. Und ich bitte euch, mich nicht falsch zu verstehen. Natürlich darf mein Dienst mir Freude machen. Natürlich darf ich Spaß daran haben. Natürlich darf es mich erfüllen. Und natürlich, und das möchte ich ausdrücklich betonen, damit keiner auf falsche Ideen kommt, natürlich darf ich auch würdigen und wertschätzen, was andere tun. Ich darf ermutigen und loben. Das Problem entsteht nur immer da, wo ich meinen Dienst von genau diesen Dingen abhängig mache. Wo ich meinen Wert von diesen Motiven abhängig mache. Wenn ich also mitarbeite und mich einbringe, um bewundert zu werden. Was ist, wenn die Bewunderung der anderen einmal aufhört? Oder noch schlimmer, was ist, wenn jemand mich kritisiert? Wer nur auf Bewunderung setzt, der wird dann möglicherweise hinschmeißen, weil Kritik dann unerträglich ist. Anderes Beispiel, vielleicht möchte ich mich einfach nur selbst verwirklichen, in der Gemeinde eine fromme Karriere machen. Was ist aber, wenn ich mal an Grenzen stoße, wenn es mal nicht weitergeht mit meiner Karriere? Wehe, wenn ich nicht für diesen Dienst oder für dieses Amt berufen werde. Wer auf Selbstverwirklichung baut, dem fehlt die Demut, sich zum Wohl der Gemeinde unterzuordnen. Darum geht's hier. In der Botschaft von Jesus. Und leider kommt es genau hier, und da habe ich schon ganz bittere Erfahrungen gemacht, zu Machtspielchen mit ganz bitteren Folgen. Ihr Lieben, wir alle stehen in der Gefahr, im Glauben auch scheinheilig zu sein. Es ist eine Versuchung, mit der wir alle zu kämpfen haben. Und solange wir hier auf der Erde sind, werden unsere Motive wahrscheinlich immer gefärbt sein. Es werden immer auch die anderen Motive dazukommen. Wir können uns wahrscheinlich nie ganz davon befreien. Und das kann ich aus eigener persönlicher Erfahrung sagen. Und deshalb sind wir immer wieder herausgefordert, unsere Motive zu hinterfragen. Warum tue ich, was ich tue? Warum bringe ich mich in der Gemeinde ein? Warum glaube ich? Geht es da um mich oder geht es da um die Ehre Gottes? Und wisst ihr, das Traurige ist, mit Scheinheiligkeit täusche ich nicht nur andere Menschen, letztlich täusche ich mich selbst, weil ich meinen Wert von anderen Menschen abhängig mache, weil ich meinen Wert von anderen Motiven abhängig mache, die keinen Bestand haben. Bewunderung, Applaus, all das ist schnell verflogen. Und wer seinen Wert von diesen Dingen abhängig macht, der gerät natürlich in ein Hamsterrad, weil ich immer mehr und immer mehr leisten muss, um von den Menschen geliebt zu werden. Und irgendwann führt das ganz natürlich zu Frust. Irgendwann hört die Freude auf, weil ich es nicht durchhalte. Und deshalb möchte ich uns heute an diesem Gemeindegeburtstag bei diesem wichtigen Thema mitgeben und uns herausfordern, unsere Motive zu hinterfragen. Vielleicht brauchen wir hier und da Korrektur. Vielleicht brauchen wir hier und da einen neuen Anfang. Vielleicht müssen wir bekennen und Buße tun dafür, dass wir an vielen Stellen so egoistisch sind. Ein paar Verse weiter in der Bergpredigt sagt Jesus Folgendes: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nicht nach meiner Ehre, nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Und ich möchte nochmal erinnern an die erste Antwort: Was habe ich davon? Alles. Wir haben das Karriereende erreicht mit Christus. Wir müssen niemandem etwas beweisen. Wir brauchen nicht scheinheilig zu sein, um die Ehre anderer zu gewinnen. Nein, in Christus haben wir alles erreicht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Und glaubt mir, wer nach diesem Prinzip lebt, der macht weiter, auch wenn es schwierig wird. Der macht weiter, auch wenn Kritik kommt. Der macht weiter, auch wenn Enttäuschungen und Verletzungen auf einen zukommen. Und das passiert leider. Wer nach diesem Prinzip lebt, macht weiter, wenn die Bewunderung ausbleibt. Und wenn keiner sieht, was ich im Hintergrund tue. Und der macht weiter, auch wenn der Putzdienst keinen Spaß bringt. Das kann ich verstehen. Aber wer nach diesem Prinzip lebt, macht weiter. Warum? Weil es nicht um mich geht, sondern um Gott und sein Königreich. Das war die Geburtstagspredigt. Amen.